Ja, heute Nachmittag haben wir wieder ein ganz interessantes Thema. Die letzten waren auch schon sehr interessant und haben uns schon darauf hingewiesen und darauf eingeschworen, welches großes Vorrecht doch es ist, dem Herrn Jesus zu gehören und dass letztendlich alles, was wir sind und was wir tun, doch einzig und alleine aus Gnaden besteht. Und heute Nachmittag werden wir von Bruder Niklas hören, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 und 2, da heißt es: So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Und es ist wirklich ein mutmachendes Wort. Wir dürfen schon alle ganz gespannt sein, was Niklas uns dazu zu sagen hat. Wenn es hier heißt, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Also sei stark. Stark durch was? Also hier heißt es nicht, sei stark durch deine Methode oder durch deine Kraft oder durch deine Selbstdisziplin, durch deine Religiosität. Nein, sondern die Gnade werden wir heute wieder hören. Und dieses Vier-Generationen-Prinzip, wo wir dann auch lesen, was du durch viele Zeugen von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, dass er das der Timotheus dann selber wieder weitergibt, die dann auch fähig sind, dies wiederum anderen weiterzugeben. Und mir ist aufgefallen, manchmal haben wir diesen Mut nicht, hier weiterzudenken, dass er das Wort weiterlaufen soll. Von eurem Schwager habe ich vor 10 Jahren mal eine CD gehört von Daniel Herrmann. Er hat gesagt, also dieses Prinzip haben sie mal beobachtet bei ihnen bis ins 8. Generation. Also das heißt, 8 Leute und Familien haben sozusagen dieses Wort weitergegeben und ist weitergegangen und ist weitergegeben worden. Und es ist dann ein schönes Zeugnis, wenn sozusagen das man beobachten kann, wie auch hier das Wort Gottes weitergegeben wird. Es ist nicht nur die Aufgabe von irgendwelchen Spezialisten, sondern der Herr Jesus hat uns, wenn wir seine Kinder sind, alle in sein Reich hineingerufen. Ja, und alles, was der Herr von uns erwartet, das will er uns, das haben wir auch heute schon gehört, will er uns aus Gnade schenken. Ich bitte euch, dass wir uns erheben und zusammen beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist wirklich so mutmachend. Es gibt uns Trost, es gibt uns Kraft. Vor allen Dingen das Schöne dabei ist, dass wir es nicht selber tun müssen, ja selbst tun können. Wir sind einfach unfähig dazu. Wenn wir hier irgendetwas machen, so gelingt es nicht. Aber du willst es geben und du willst es schenken. Und darauf liegt auch unsere Hoffnung, Herr. Danke dafür, dass wir mit dir einen lebendigen Gott zu tun haben, der uns auch erhört, der uns sieht, der uns führt und der uns leiten will. Hab herzlichen Dank dafür, dass du uns unter dein Joch bringen möchtest. Hab auch herzlichen Dank dafür, für das Opfer, das heute eingesammelt werden konnte. Herr Jesus Christus, und es gehört dir. Und gebrauche du es, so wie du es möchtest. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir jetzt einfach auch beten dürfen darum. Du weißt, dass es Nachmittag ist und wir bitten dich einfach, gib uns Konzentration dazu, gib uns die Aufmerksamkeit, dein Wort aufzunehmen wie ein trockener Schwamm des Wasser, damit wir hier reichlich getränkt werden von deinem Wort. Und hilf uns, dass wir dieses Wort nicht für uns behalten, sondern damit wir es auch weitergeben. Und du uns verändern kannst. Herr Jesus, wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Amen. Liebe Geschwister, bleibt bitte stehen. Wollen wir das Lied zusammen singen? Ich meine, ihr werdet dann genügend sitzen müssen noch dürfen. Und zwar das Lied Gnade, die Jesus uns zugewandt. Und anschließend bitte ich den Nikolaus, dass uns am Wort dient. Danke.
Amen. Wunderbar. Seid ihr frisch? Wenn ihr zu müde seid, dürft ihr aufstehen und dort hinten hinstehen damit ihr trotzdem aufpassen könnt. Heute Nachmittag habe ich wieder eine Schlüsselbotschaft, die mir sehr am Herzen liegt. Stärke dich in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und gib die Fackel weiter. Ich bin manchmal enttäuscht, weil so gute Konferenzen zu Ende gehen. Nur deshalb, weil die Fackel nicht weitergegeben wurde. Geschwister, die sehr gesegnet waren, haben dann oft eine Konferenz organisiert, aber sie haben immer alles in der Hand gehalten. Ich habe selber an solchen Konferenzen mitgearbeitet, an zwei. An einer haben sie dann gesagt, als ich so etwa 50 war, wir freuen uns auch, dass Jugendliche mitarbeiten. Resultat, eine Reichgottesarbeiterkonferenz, wo es etwa 300 Leute waren, die kamen, am Schluss waren es noch 20. Einfach, weil sie nicht Vertrauen schenken konnten, weil sie nicht den Stab weitergegeben haben. Ich musste das selber lernen. Und ich finde, es ist so entscheidend wichtig, dass alle, die in Verantwortungspositionen sind in den Gemeinden, dass sie daran denken, wir müssen ständig darauf schauen, den Stab weiterzugeben. Dass wir arbeiten an einem Vermehrungsprozess. Und das ist wichtig. Ja, stärke dich in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und gib die Fackel weiter. Das war mal ein Thema an einer Erweckungskonferenz vor Jahren. Wir haben eben den zweiten Timotheusbrief miteinander durchgearbeitet. Und der Hauptredner war Don Jacobs von der Mennonitenmission in Afrika. Der hat mich sehr gesegnet. Ich habe mir einige Notizen genommen. Ich werde gewisse Gedanken nennen. Ich lese nochmals den Text in der Genfer Übersetzung. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Zusammenhang. Paulus ist am Ende seines Kampfes. In einem Verlies in Rom wartet er auf den Ausgang seines Prozesses. Er macht sich keine Illusion. Bald wird er durch seinen Märtyrertod seinen geliebten Herrn verherrlichen. Aber über eines kann Paulus sich freuen. Er hat die Fackel weitergegeben. Wie viele Gemeinden sind entstanden am Mittelmeer? Aber nicht nur das. Er hat sein Leben in Männer investiert. In Apostelgeschichte 20, Vers 4 lesen wir von vielen Männern, die ihn begleiteten. Am Ende seines Lebens weiß er, eine neue Generation ist da. Und das macht mich so froh, weil ich in Frankreich sehe, eine neue Generation ist da. Paulus hatte zwei Ambitionen. Erste, Christus zu erkennen, im Philipperbrief sagt er, und ihm immer ähnlicher werden. Und die zweite Ambition, den Namen des Herrn vor die Nationen zu tragen, ihn zu verkündigen. Es war ihm ein Anliegen, dass das Wort laufe. Und es läuft. Was für ein herrlicher Siegeslauf des Wortes. Durch alle Generationen hindurch. Ich freue mich so, dass meine Mutter mir schon das Evangelium gepredigt hat. Aber eben von einer Generation zur anderen. Es geht durch die ganze Welt. Nichts kann dieses Wort aufhalten. Weder Sprachverwirrung noch politische, religiöse, philosophische, geografische Hindernisse. Wunderbar, wie dieses Wort läuft. Das Wort läuft nicht, um den Sieg zu erringen. Das Wort läuft, weil der Sieg errungen ist. Nicht wahr, wenn ein Formel 1 einer gewonnen hat, dann macht er noch die Ehrenrunde. Jesus hat den Sieg vollbracht. Jetzt kommt die Ehrenrunde von einem Ort zum anderen. Alle müssen wissen, wer hat gewonnen? Jesus hat gewonnen. Darum stärke dich in der Gnade, die in Christus Jesus ist, und gib die Fackel weiter. Ich möchte das euch zurufen, persönlich. Gebt ihr die Fackel weiter? Ich glaube, wir brauchen die Ermahnung genauso wie Timotheus. Wir stehen alle in Gefahr, die Arme sinken zu lassen. Don Jacobs nannte uns verschiedene Gründe, die möchte ich jetzt eben anführen. Erster Grund, mancher ist des Kampfes müde geworden. Die Versuchung ist da, sowohl für unsere Gemeinden wie auch für die Missionare, sich zu installieren und nur noch für uns selber da zu sein. Nur noch Verschönerung, zu funktionieren. Nein, das ist nicht unser Auftrag. Schöpfe die Kraft in der Gnade und gib die Fackel weiter. Ein anderer Grund ist das Gefühl der großen Herausforderung der Evangelisation nicht gewachsen zu sein. Wir möchten vielleicht sagen wie Mose: Herr, nimm du wen du willst, aber nicht mich. Es gibt Begabtere, ich habe eine schwere Zunge. Für Dummheiten hat man nicht eine schwere Zunge, aber für das Evangelium, ich habe so eine schwere Zunge. Ich denke an unsere so kleinen Gemeinden in Frankreich. Vor diesem Land, gerne möchte man die Armen sinken lassen. Nein, schöpfe die Kraft in der Gnade, gib die Fackel weiter. Ein dritter Grund, das Bewusstsein meiner eigenen Sündhaftigkeit. Nicht wegen dem Doppelleben, sondern weil ich in seinem Licht stehe und mir immer wieder, ja, ich werde in meiner Ehe mit meinem Egoismus konfrontiert. Ich sehe meine Tendenzen, meine Vernachlässigungen im Dienst. Ich merke, ich habe immer mit den gleichen Dingen zu kämpfen, du nicht? Vielleicht möchten wir wie Elia sagen, ich bin nicht besser als meine Väter. Nein, wir müssen nicht die Sünde entschuldigen. Bekennen wir sie immer wieder dem Herrn. Schöpfe die Kraft in der Gnade und gib die Fackel weiter. Oder noch etwas. Das lähmende Vergleichen. Der Timotheus war doch kein Paulus. Er war nicht dieser Kämpfer wie der Paulus, nicht dieser Lehrer wie Paulus. Er hatte nicht die theologische Ausbildung, nicht die große Erfahrung, nicht die tiefe Erkenntnis. Er hatte nicht diese Begegnung, wie sie Paulus hatte. Wie kann Timotheus in der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern bestehen? Wie? Wir stehen manchmal auch in diesen Vergleichungen. Wir sind nicht Billy Graham und wir sind nicht, ich weiß nicht was, Parzani und ich weiß nicht, mit wem ihr euch vergleicht. Nein, stärke dich in der Gnade. Die ist allen Situationen gewachsen. Gnade befähigt dich zum Dienst. Edith und ich, wir gingen durch eine Prüfung und sind noch nicht draußen. Und wir haben uns diesen Satz für unsere Ehe gemerkt. Er genügt für alle unsere Umstände und alle unsere Bedürfnisse, in allen unseren Umständen und für alle unsere Bedürfnisse. Stärke dich in der Gnade. Ich lebe von ihm. Der Herr erwartet nichts von uns, ohne es zuerst in uns hineinzulegen. Wunderbar. Und dann gibt es noch einen Grund, warum man die Arme sinken lassen könnte. Die enge Verbindung zwischen Evangelisation, Mission und Leiden. Du sagst dir, ich würde das, was Paulus und seither so viele andere auf sich nehmen müssen, nie durchstehen. Ich auch nicht. Aber stärke dich in der Gnade. Ich habe das heute Morgen eigentlich auch sagen wollen, aber ich musste meine Botschaft kürzen. Da steht nämlich im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 19. Das möchte ich jetzt lesen, weil ich jetzt eine kürzere Botschaft habe und da will ich jetzt profitieren. Da schreibt nämlich der Petrus den Sklaven, die schlecht behandelt wurden, Vers 19 und 20. Denn das ist Gnade. Wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott das Übel erträgt und das Unrecht leidet, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um böser Taten willen geschlagen werdet und es erduldet? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Das ist mal eine andere Definition von Gnade. Gnade heißt, Ungerechtigkeiten zu ertragen, ohne darunter zu zerbrechen und den anderen Gutes zu tun. Nicht wahr, wir fühlen uns manchmal so schwach. Wir glauben, der Kampf fürs Evangelium gehört einer Elite. Nein. James Stewart, ein schottischer Prediger, sagte, der Herr will uns nicht nur trotz unserer Schwachheit gebrauchen, sondern gerade wegen unserer Schwachheit. Nichts kann eine Gemeinde oder eine Seele überwinden, die Gott als Waffe nicht ihre Kraft, sondern ihre Schwachheit bringt. Das gibt mir Mut. Paulus weiß ganz genau, der Kampf fürs Evangelium ist hart, aber es ist der gute Kampf. Kämpft ihr den guten Kampf des Glaubens? Und jetzt möchte ich diese Bilder vom 2. Timotheus anschauen. Jedes Bild unterstreicht einen anderen Aspekt von unserem Kampf. Er spricht zuerst vom Soldat. Ich lese den Text. Kein Kriegsmann verstrickt sich in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er den gefalle, der ihn angeworben hat. Der beschriebene Soldat ist im Kampf und nicht auf Urlaub. Evangelisation hat es mit einem geistlichen Kampf zu tun. Man muss mit Verletzungen rechnen. Und wer beginnt, die Fackel weiterzugeben, wird es bald merken. Plötzlich spürst du Gegenoffensive. Missionare gehen durch Prüfungen. Gemeinden, die evangelisieren und nicht nur um sich drehen, werden plötzlich in große Konflikte verwickelt, die sie lahmlegen möchten oder trennen möchten oder die mindestens sie dazu führen, dass sie sich nur noch mit sich beschäftigen, ihre Verletzungen pflegen. Plötzlich werden Nebensachen zu Hauptsachen und die Hauptsache zur Nebensache. Zurück zur Hauptsache. Es geht um einen geistlichen Kampf. Darum brauchen wir geistliche Waffen. Wilhelm Busch schreibt in Jesus unser Schicksal, wie er einmal von Knaben fast umgerannt wurde. Da waren sie, spielten Krieg. Da kam einer mit einem hölzernen Gewehr um die Ecke. Na, zeig mir mal deine Knarre. Und er zeigt ihm das Gewehr. Da sagt er, das funktioniert ja gar nicht. Der Knabe sagte, ich schieße eben mit meinem Mund. schießen wir nur mit dem Mund? Ist vieles nur Lärm? Kaum greifen wir zu den offensiven und defensiven Waffen der Gerechtigkeit, werden wir es merken, jetzt gilt es ernst. Eine Waffe ist die Fürbitte. Da schmilzt plötzlich die Zahl der Soldaten gefährlich. Da fällt plötzlich abends um 6 Uhr so eine komische Müdigkeit auf die Fürbitter. Sollen wir heute an den Gebetsabend gehen? Es war ein Fußballspiel am Fernsehen, aber sollen wir gehen? Eigentlich bin ich sehr müde, der Tag war sehr hart. Natürlich, vor dem Fernsehen da ist dann plötzlich mal wieder da, fit. Wir haben es gemerkt bei uns, dass immer wieder vor dem Gebetsabend, dass wir beide so komisch müde sind. Und dann stellen wir uns die Frage, wollen wir heute Abend gehen? Ich möchte euch nur 2 Beispiele geben. Gott hat uns irgendwie so, ich sage nicht eine Erweckung, aber einen Aufbruch bei der Jugend gegeben. In etwa 3 Jahren sind so 60 zum Glauben gekommen. Das wurde dann eine Gemeinde und dann eine Mission und so weiter. Aber ich habe schon gedacht, ha, gut gearbeitet. Hä? Dann überlegt man unsere Strategien. Hä? Da könnte man irgendwo anders anwenden. Da bin ich einer Frau begegnet, einer alten Missionare, 80 Jahre alt. Die kam mit 4 Männern. 4-mal in der Woche zusammen, um zu beten für die Jugend der Gegend. Die einen säen, die anderen ernten. Ich denke an eine andere Frau, mein Nachfolger jetzt in der Mission, der hat damals in 3 Jahren, wo ist eine Gemeinde in Bitsch, fast an der deutschen Grenze entstanden, in einem kleinen Ort, 6.000 Einwohner. Und eines Tages ging er in den Wald, um zu beten und so, und ist eine Frau begegnet, die suchte Heidelbeeren oder Blaubeeren oder wie er die nennt da im Frankenwald. Und dann kam er ins Gespräch mit dieser Frau. Und dann sagte sie, seit 25 Jahren betet sie für die Gegend. Und er war der Missionar, den Gott brauchte, um dort eine neue Gemeinde zu beginnen. Versteht ihr? Lassen wir uns mobilisieren. Eine andere Waffe, das ist die Predigt des Kreuzes. Christus starb für mich. Aber das ist nur eine Hälfte. Ich bin mit Christus gestorben. Ich lebe nicht mehr für mich. Für dieses ich-bezogene Leben. Die Welt, dieses Streben nach Macht, nach Position, nach mehr Geld, Besitz und Lust gehört ans Kreuz. Heute doch nicht mehr gefragt. Und doch können Menschen nur durch diese Botschaft vom Kreuz gerettet und verändert werden. Noch eine dritte Waffe. Das ist ein von Christus markiertes Leben. Salz hält Fäulnis auf, wirkt hinein das Licht auf dem Hügel, das musst du sehen. Die guten Werke, die Liebestaten wird man sehen. Und noch etwas, das sind von Christus markierte Beziehungen, davon habe ich heute Morgen gesprochen. Liebe hinterlässt Spuren. Das ist eine Sprache, die jedermann versteht und die größten Feinde überwindet. Darum weiß das der Teufel, versteht ihr? Und da versucht er uns an den Schwachstellen anzugreifen und uns lahmzulegen. Zweites Bild. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe den Recht. Der Athlet. Hier geht es um den Kampf, um die Krone. Er kämpfe denn recht? Es geht hier um den Kampf mit mir selber. Denn ich kann auf unrechte Art Scheinerfolge haben. Armstrong, der Velorennfahrer oder Fahrradrennfahrer, wie er da sagt, hat sich durch Doping mehrere Male das goldene Leibchen an der Tour de France gewonnen, nicht wahr? In Superform ist er sitzend die steilen Pässe hochgefahren. Ich hätte das Velo gestoßen. Später wurde er entlarvt. Fußballer haben im entscheidenden Spiel die rote Karte geholt. Disqualifiziert. Wir können Massenerfolg, menschlichen Applaus ernten. Vergiss mir eines nicht. Die Krone verteilen nicht wir, sondern der Herr. Dieses Wissen hält uns in Schranken, hilft uns immer, uns wieder aufzurichten, korrigieren zu lassen und Buße zu tun für falsches Verhalten. Drittes Bild. Es soll der Ackermann, der arbeitet, die Früchte als erster genieße. Der Ackermann. Hier geht es ums Durchhalten in der Evangelisation. Welch harte Arbeiter. Der Ackermann pflügt. Also ich bin nicht Ackermann. Vielleicht hat es einen Ackermann, der lacht jetzt über das, was ich erzähle. Der pflügt, bekämpft das Unkraut. Er sät, weil er das gerne macht. Er möchte ernten. Er erlebt die harten Schläge des Wetters, Unwetters, steht alles unter Wasser. Und wenn alles kaputt ist, was macht er? Ich gehe in Urlaub. Ich höre auf. Ich verkaufe meinen Bauernhof. Nein, er arbeitet weiter. Und was gibt ihm die Kraft zum Durchhalten? Der Blick auf die Ernte. Hoffnung auf die Ernte. Als ich Kind war, habe ich einen kleinen Garten gekriegt, so einen Meter oder vielleicht 1,50 Meter auf einen Meter breit. Ich musste lernen, ihn zu bearbeiten. Ich habe gesät und zuerst mal umgespalten und so weiter gesät und so. Aber dann ging es um das Unkraut. Ich habe dann das Unkraut vor allem oben weggerissen, versteht ihr? Ich habe natürlich nichts geerntet. Der Herr hat jedem von uns, jeder Familie, jeder Gemeinde ein Land anvertraut. Wir müssen neu überlegen, warum sind wir da? Ihr habt ein Land anvertraut gekriegt, damit wir es bearbeiten. Habt ihr enttäuscht aufgegeben? Hat doch keinen Wert. Harter Boden. Wer macht den Boden hart? Sind wir Würmer oder Elefanten? Meine Gebete werden nicht erhört. Meine Mutter sagte, sie betete für meinen Bruder. Und sie sagte mir, je mehr ich bete, umso schlimmer wirst. Du hast recht, bist aufgestanden. Die Botschaft ist nämlich wichtig. Jawohl, ich bin auch froh, bin ich aufgestanden. Und meine Mutter hat für ihn gebetet und hat sich nicht bekehrt. Sie sagte, je mehr ich bete, umso schlimmer wird's. Sie ist gestorben und mein Bruder hat sich bekehrt. Was steht im Psalm 126? Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Tränen säen, Liebeswerke, gütige, ermutigende Worte, offene Türe, offene Hände, offene Herzen, Krankenbesuche, Briefe, Lebenszeugnis geben und so weiter, anhaltendes Gebet, werden mit Freuden ernten. Vielleicht nicht hier, vielleicht sind es andere. Aber einer wird Frucht vor dem Herrn sein. Ein Bruder grüßte mich mal in Paris mit dem Satz, den habe ich nicht vergessen, der wurde zum Leitsatz für mich, Nicolas. Halte durch im Durchhalten. Halte durch ihn durchhalten. Wer im Vertrauen auf den Herrn durchhält, wird ernten. Investiert euer Leben in die Ernte, die Ewigkeitswert hat. Noch etwas. Es steht dann in Vers 15, befleißige dich darin, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht schämen muss, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Wie der Ackermann gerade Furchen zieht, liegt es Paulus am Herzen, dass Timotheus das Wort der Wahrheit richtig weitergibt. Ich habe da von einem Knaben gelesen, der wollte lernen, gerade Furchen ziehen. Der Vater hat ihm gesagt, du blickst auf ein Objekt und dann gehst du hinter dem Pferd her und zwischen den Beinen schaust du immer auf das Objekt. Und abends war da so ein Zickzack auf dem Acker. Da hat er gesagt, jetzt habe ich dir erklärt, schau auf ein Objekt und immer geradeaus dieses. Habe ich gemacht. Ja, was war es denn? Eine fressende Kuh. Der Meister soll stolz sein auf die Qualität der Arbeit seiner Angestellten. Aber das kostet Mühe und großen Einsatz. Mich erschrecken gewisse Tendenzen. Viele kennen das Wort der Wahrheit gar nicht mehr. Keine Zeit. In Eile vertilgen sie einen christlichen Hamburger, Schnellimbiss, einige Bibelverse vorgekaut oder bauen ihr Vertrauen vielmehr auf beeindruckende Geschichten, Visionen und Supererfahrungen der anderen. Eine andere Tendenz, die mich stutzig macht. Warum werden Menschen zu Verantwortlichen in Kinderunterricht, Jungschar, Jugendarbeit, obschon sie noch keine Ahnung vom Wort der Wahrheit haben? Und welches ist die Konsequenz? Wenig echtes Evangelium. Dafür viel Moral. Ihr müsst. Viel Unterhaltung, aber wenig Hilfe zum Leben. Und manch eines wird so gegen Bekehrung geimpft. Wir müssen zurück zum Wort der Wahrheit. Ralf Schallis, der mich sehr geprägt hat, hat gesagt, ein ganzer Christ durch eine ganze Bibel. Lies die Bibel von A bis Z. Such nicht schnell Resultate. Lies. Ich mache das immer noch. Lies. Und Paulus hat Timotheus immer wieder in diesem Sinn ermutigt. Ich lese 2, 3 Stellen. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen, das Lehren. Ist doch nicht kompliziert. Wenn du keine Predigt hast, dann lest doch miteinander die Bibel. Ist ja Gottes Wort. Habe auch Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Ich möchte junge Leute ermutigen, keine Schnellresultate zu suchen. Lest die Bibel, die ganze Bibel, betet darüber, meditiert, lernt Schlüsselverse auswendig. Das sind so Waffenverse, wenn ihr im Kampf steht. Arbeite auf lange Sicht. Jemand sagte, Gurken wachsen über die Nacht, aber eine Eiche braucht viele Jahre. Was wollt ihr sein, eine Gurke oder eine Eiche? Das letzte Bild, das ist der Kampf um die Brauchbarkeit. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, der wird ein Gefäß sein zur Ehre, geheiligt und für den Hausherrn brauchbar, zu allem guten Werk bereitet. Fliehe die Lüste der Jugend, Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Keiner von uns legt wertvolle Gegenstände in schmutzige Krüge. Macht ihr nicht. Wie kann ich nützlich bleiben? Ich lese gegenwärtig im Alten Testament. Das Lebensbild von Salomo hat mich erschüttert. Was für ein Gottesmann. Er hat Sprüche geschrieben, Prediger und das Hohelied. Im Alter haben ihn die Frauen umgedreht und hatte Götzendienst begonnen. Wegen seiner Untreue wurde sein Reich getrennt. Das geht mich persönlich an. Ich bin alt geworden. Ich muss achten auf meine Treue zum Herrn und zu seinem Wort. Ich freue mich so sehr an der reinigen Kraft des Blutes Jesu, sonst wäre ich schon lange disqualifiziert. Ich will lernen, schnell Buße zu tun. Wenn ich am Morgen meine Sünde sehe, nicht warten bis am Abend, sondern sofort Buße tun. Und zu meiner Sünde stehen vor Gott und den Menschen. Aber ich muss auch lernen, Dinge zu fliehen, die meinen Krug unnütz machen. Zum Beispiel, viele erlauben sich täglich Dinge am Bildschirm, am Fernsehen, auf Internet zu sehen, die sie eigentlich verurteilen. Und sich früher nie erlaubt hätten zu sehen in einem Kino. Dinge, von denen sie nicht mehr loskommen. Es braucht ja heute nur 2-3 Klicks und du bist schon auf einer Pornoseite. Wir hatten vor 2 Wochen ein Ehepaar-Seminar. Unser Thema war Umgang mit den Bildschirmen. Der Mitarbeiter machte eine Umfrage in der Bibelschule. Ein großer Prozentsatz, ich weiß nicht mehr, ob es 80 oder 85% waren, hatten damit schon mit Pornos zu tun. Und er zeigte 3 Pornolügen. Erste, der Gedanken, das war das letzte Mal. Ich brauche das nicht zu bekennen. In Wirklichkeit, das letzte Mal bis zum nächsten Mal. Zweite Lüge, du kannst damit aufhören, wann du willst. Nicht du wirst mit Porno fertig. Porno macht dich fertig. Dritte Lüge. Zu deinem Kampf, deiner Sünde zu stehen, kostet zu viel. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ist dein Krug zum Abfalleimer geworden? Ist er darum nicht mehr nützlich für den Herrn? Wir können unsere Nützlichkeit für den Herrn verlieren, wenn wir uns nicht reinigen lassen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wenn du in sowas gefallen bist, dann ist es so wichtig, dass du in Bruderschaft suchst und offen und ehrlich dazu stehst und dass ihr einander helft und immer wieder fragt, wie geht es gegenwärtig und füreinander betet. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ein harter Kampf, aber der lohnt sich. Am Ende seines Lebens kann Paulus sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Stellt euch mal vor, was ist in 30 Jahren geschehen im Gebiet um das Mittelmeer? Überall sind in den Großstädten Fackeln angezündet worden und das Evangelium läuft. Guter Kampf, weil durch Menschen aus Gericht und Hölle errettet werden. Weil nur so Menschen Familie neu werden und es Hoffnung gibt für eine neue Generation. Guter Kampf. Guter Kampf. Weil Jesus meine größten Feinde, Satan, Welt und ich besiegt hat. guter Kampf. Und ich zitiere jetzt einen englischen Gottesmann des 19. Jahrhunderts, John Charles Ryle, weil er geführt wird vom besten General, den es gibt. Ihm ist alles untertan. Wir handeln auf seinen Befehl. Guter Kampf, weil der Kämpfer jederzeit die beste Hilfe empfängt, die es gibt. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Guter Kampf, weil er die besten Verheißungen hat, die es gibt. Wir können den Herrn an seine Versprechen erinnern. Jesus Christus wird sie peinlich genau erfüllen. Er ist für all unsere Umstände, er genügt für all unsere Umstände, für all unsere Bedürfnisse. Guter Kampf, weil er den herrlichsten Ausgang hat. Die Krone der Gerechtigkeit. Sicher, Paulus wurde ungerechterweise hingerichtet. Viele Märtyrer lassen ihr Leben für Jesus. Vieler Menschenrecht wird mit Füßen getreten. Aber bei der Wiederkunft Jesu wird kein Soldat fehlen. Evangelisation kostet. Denkt, was es ihn kostete. Evangelisation kostet. Denkt an die Krone. Nicht die Krone meiner Gerechtigkeit. Nicht die Krone, von dem wir alles erreicht haben. Nein, es ist die Krone seiner Gerechtigkeit. Alles aus Gnade. Guter Kampf. Weil er gut ist für dich und mich. Kein Kämpfer bereut es, sich für solch ein Evangelium eingesetzt zu haben. Keiner. Am Ende des Lebens bereut man nur die Zeit, wo wir für uns gelebt haben, wo wir alles vergeudet haben, im Kompromiss der Sünde verloren haben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Stärke dich in der Gnade und bitte, gib die Fackel weiter. Amen.